Und wer jetzt nicht wach ist nach diesem Lied, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Und umso mehr voller Wachheit und Freude stürzen wir uns in unseren heutigen Predigttext, den wir finden in Kolosser 24, Kolosser 1, Vers 24 bis Kapitel 2, Vers 3. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für sein Leib. Das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig ist. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum, an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, Sie kennen es alle, Stellenanzeigen. Stellenanzeigen, die in wenigen Stichpunkten ja einige Voraussetzungen oder auch Charakterqualifikationen benennen, damit man sich auf eine Arbeitsstelle bewerben kann. Empathiefähig soll man sein oder auch teamfähig. Am besten, man hat schon Berufserfahrung mitgebracht, eine abgeschlossene handwerkliche Ausbildung oder ein Studium im Bereich von BWL oder Design, je nachdem, um welche Stellenanzeige es sich handelt. Welche Stellenanzeige würden Sie aufsetzen, wenn Sie Mitarbeiter für die Gemeinde akquirieren und finden wollen? Empathisch vielleicht, rhetorisch überzeugend, musikalisch oder auch talentiert oder vielleicht sollte der mit Kindern gut umgehen können. Ja, ein Bekanntheitsgrad wäre nicht schlecht, eine große Social-Media-Reichweite. Sie können sich unterschiedliche Dinge überlegen, die hier vielleicht hineinpassen könnten aus menschlicher Perspektive. Paulus zeigt uns in unserem heutigen Predigttext, wie ein Diener der Gemeinde auszusehen hat. Welche Eigenschaften braucht es? Paulus zeichnet in wenigen Versen ein sehr klares Bild und beantwortet dabei die Frage, welche Eigenschaften und welche Voraussetzungen ein Diener in der Gemeinde mitbringen sollte. Zu Beginn stellt sich Paulus im Kolosserbrief als Apostel vor. Dann aber verwendet er den Begriff Diener für sich selber. In Kapitel 1, Vers 23 sagt er, er ist ein Diener von Jesus Christus geworden. Und in unserem Predigttext benennt er sich in Kapitel 1, Vers 25 als Diener der Gemeinde. Aber nicht nur er selber. Epaphras ist ebenfalls ein Diener, ein treuer Diener in Kolosser 1, Vers 7. Und in Kolosser 4, Vers 7 benennt er Tychikus als einen geliebten Bruder, der ein treuer Diener und ein Mitknecht im Herrn ist. In unserem heutigen Predigttext fasst Paulus in wenigen Versen zusammen, welche Eigenschaften Gott von Gemeindemitarbeiter erwartet. Daher lautet der Titel heute Morgen: Gott sucht Diener, Stellenanzeige für Gemeindemitarbeiter. Gott sucht Diener, Stellenanzeige für Gemeindemitarbeiter. Doch der Reihe nach. Paulus schreibt den Kolosserbrief aus dem Gefängnis. Sein Bewegungsradius ist stark eingeschränkt. Seine Zukunft ist ungewiss. Seine Möglichkeiten des Dienstes sind stark beschnitten. Wie kam es dazu? Zuerst hatte sich Paulus, damals noch als Saulus, einen Namen als Christenverfolger gemacht. Er glaubte, Gott damit zu dienen, indem er die Christen bekämpft. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Christus selbst ihn überwältigt hat. Und damit wird alles anders. Paulus wird vom Christenverfolger zum Nachfolger Jesu. Er wird von einem Hasser auf Christen zu einem, der aus seiner tiefen Liebe zu Christen heraus arbeitet. Er wird von jemandem, der in der Dunkelheit gewandelt ist, zu jemandem, der nun als helle Licht erblickt hat. Jesus selbst begegnet und erweckt Paulus zu einem Nachfolger. Und Paulus selbst beschreibt es dreimal, oder sein Schreiber Lukas in der Apostelgeschichte. Und Das eine Mal, wo er es besonders ausführlich benennt, in Apostelgeschichte 26, dort sagt er, was Jesus ihm damals gesagt hat. In Apostelgeschichte 26, die Verse 16 bis 18, dort begegnet Jesus dem Paulus in dieser Situation vor der Stadt Damaskus. Und da sagt Jesus Folgendes: Denn dazu bin ich, nämlich Jesus, dir erschienen, um dich zum Diener, auch da haben wir wieder den Begriff, zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Ich sende dich unter die Heiden. Warum? Mit welcher Aufgabe? Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Ja, und dann folgt er diesem Auftrag. Er wird zu einem hingegebenen Heidenmissionar. Er widmet sein ganzes Leben der Verkündigung der Botschaft von Jesus Christus. Er opfert sich für diese Aufgabe ganz auf. Und in dieser Nachfolge erlebt er nicht nur Momente, in denen er Beifall bekommt, sondern auch ganz viel Leid, Widrigkeit und Verfolgung. Paulus selbst fasst die Verfolgung einmal so zusammen im 1. Korintherbrief Kapitel 4, die Verse 11 bis 14. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße. Wir werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Und nun sitzt er wieder einmal im Gefängnis, diesmal mitten in Rom. Wie bewertet er seine Situation? Die Antwort finden wir an dem Beginn unseres Predigttextes. Und ich bitte Sie, wenn Sie die Bibel dabei haben, aufzuschlagen. Kolosser Kapitel 1, es geht in 24 los. Kapitel 1, Vers 24, er schreibt dort: Jetzt freue ich mich in meinem Leiden. Paulus sagt, dass er gerne bereit ist, für die Kolosser im Gefängnis zu sitzen und zu leiden. Schauen Sie genau hin. Er sagt nicht bloß, ich leide, sondern er sagt, ich freue mich in meinem Leiden. Woher kommt diese Freude? Wir würden ja alle anderen Gefühle erwarten, aber doch nicht Freude. Paulus betrachtet sein Leiden in einem großen Zusammenhang. Er sagt, dass seine Leiden an eine Person geknüpft ist, nämlich an Jesus Christus. Er schreibt weiter, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Er sagt, dass seine Leiden direkt mit Jesus Christus zu tun haben. Wenn bei dem Leiden von Christus noch etwas fehlt, was jetzt Paulus auszufüllen hat, heißt das dann, dass er noch Anteil hat an dem Sühnetod von Jesus? Wie so oft, wenn wir auf Schriftstellen stoßen, die schwierig zu verstehen sind, hilft der Zusammenhang. Die Schrift legt die Schrift aus. Also die etwas unklaren Schriftstellen werden erhellt durch die klaren Schriftstellen. Und es gibt eine Fülle von diesen klaren Schriftstellen, die eindeutig sagen, Jesus hat ein für alle Mal am Kreuz für uns Sühne geleistet. Eine der treffendsten Stellen ist hier sicher Hebräer 10. Dort heißt es, denn mit einem Opfer hat Jesus für immer die vollendet, die geheiligt werden. Christus hat mit seinem Opfer und seinem Leiden am Kreuz ein für alle Mal umfassend bezahlt. Da kann nichts hinzugefügt werden mehr. Und nun zurück zu unserem Predigttext. Was bedeutet es dann, wenn Paulus sagt, dass er das ausfüllt, was noch fehlt in seinem Leiden? Zuerst einmal bedeutet es etwas ganz Direktes, was Jesus bereits vorher gesagt hat. Jesus hat gesagt, sie haben mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen. In Matthäus 10, Vers 22 heißt es, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Und als Heidenmissionar und Apostel hat er das an vielen Stellen erlebt. Er verkündigt die Botschaft von Jesus Christus. Und diese Verkündigung führt fast an allen Orten dazu, dass er oder seine Mitarbeiter verfolgt werden und leiden. Gäbe es seinen Einsatz nicht, den Einsatz von Paulus, dann gäbe es auch keine Gemeinden. Das heißt, durch den Einsatz von Paulus verbreitet sich das Evangelium in Kleinasien und in Europa. Durch ihn machen sich Botschafter dann auch auf, wie zum Beispiel Epaphras oder Tychikus, und geben das Evangelium ihrerseits weiter. Und das Evangelium bricht sich Bahn, aber immer mit der Voraussetzung, dass das auch mit Verfolgung einhergeht. Und in diesem Sinne leidet Paulus für euch, wie er schreibt, für die Gemeinde. Durch seinen Dienst verbreitet sich die Botschaft, durch seinen Dienst werden Irrlehren abgewehrt, die das Evangelium verwässern würden. Deshalb kann er sich in seinem Leiden auch freuen, weil er weiß, wofür er leidet. Er leidet für seinen Herrn Jesus Christus, für die Verbreitung seiner Evangeliumsbotschaft. Und damit haben wir eine erste Charakterisierung für einen Gemeindemitarbeiter, für einen Diener der Gemeinde. Das Thema: Gott sucht Diener, Stellenanzeige für Gemeindemitarbeiter. In unserem Predigttext entfaltet Paulus anhand seines eigenen Vorbilds vier Eigenschaften, die ein Mitarbeiter bringen sollte. Paulus stellt uns in unserem Predigttext vier Fragen, Fragen an Sie, Sie müssen sie beantworten. Und die erste Frage lautet: Bist du bereit zu leiden? Bist du bereit zu leiden? In der Tat gehören Leiden und Leidensbereitschaft bei der Arbeit für die Gemeinde immer mit dazu. Was passiert, wenn wir im Dienst für Christus mit Leid konfrontiert werden? Lassen wir uns mitreißen von Verzagtheit und Entmutigung, ziehen uns zurück? Der Zeitgeist um uns herum vermittelt uns den Eindruck, du hast ein Recht auf ein Leben ohne Leiden. Dies stellt auch John Piper fest, wenn er schreibt: In unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft hat sich zunehmend die Mentalität durchgesetzt, dass wir eine schmerz- und sorgenfreie Existenz verdienen. Diese Denkweise gibt dem Leben einen nahezu universell vorherrschenden Lauf. Weg von Stress hin zu Bequemlichkeit, Sicherheit und Entlastung. Dann entstehen Gemeinden mit dieser Mentalität und niemand in einer solchen Glaubensgemeinschaft kommt jemals in den Sinn, dass es recht, ja sogar normal und biblisch ist, Unannehmlichkeiten, Belastungen und Gefahren auf sich zu nehmen. Doch Jesus macht unmissverständlich deutlich, ein Leben in der Nachfolge bedeutet eben auch Leiden, schmerzliche Ereignisse und Herausforderungen. In allen Jahrhunderten zeichneten sich Boten Gottes durch Leidensbereitschaft aus. Sie wollen Beispiele? Paulus selbst ist das größte Beispiel. Paulus selbst stellt sich als Vorbild dafür hin, dass er sagt: In dem Moment, wo ich mich in die Nachfolge von Jesus stelle, seinen Auftrag ausführe, werde ich Verfolgung erleben. Und er hat eine ganz schön lange Liste an Verfolgung. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 23, fasst er zusammen, was er alles erlitten hat. Er schreibt: Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen empfangen, also 5-mal 39 Schläge. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren, in Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten und Kälte und Blöße. Und wissen Sie, wie er diese Auflistung beendet? Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Spannend an dieser dramatischen Aufzählung ist, womit er endet. Nach den Schlägen, den Gefängnisaufenthalten, den Schiffbrüchen und, den Tod und der Todesgefahr. Was kann da noch Schlimmeres kommen? Er sagt es, die Sorge um die Gemeinden. Das ist das, was ihn umtreibt und auch antreibt. Die Sorge um das Gedeihen des Leibes Jesu Christi. Das war für Paulus mit viel Herzblut, aber auch mit viel Leiden verbunden. Und er kann sagen: Ich freue mich in dem Leiden. Wenn wir die freie Wahl hätten, würden wir uns sicher alle gegen Leiden entscheiden. So ging es auch John Lennox, der auf einer Russlandreise unterwegs war und auf einen Mann traf, der aufgrund seines Glaubens in ein Arbeitslager gesteckt wurde. Er unterhielt sich mit ihm und dieser Mann sagte dann zu John Lennox, dem Mathematikprofessor aus Oxford: Das wäre nichts für Sie gewesen, Professor, nicht wahr? Lennox erzählt, ich stotterte etwas wie, ja, da haben Sie wohl recht. Der Mann grinste und sagte, für mich war das auch nichts. Ich war jemand, der in Ohnmacht fiel, wenn er sein eigenes Blut sah, erst recht das Blut anderer. Aber in diesem Lager habe ich etwas entdeckt. Gott hilft uns nicht, theoretische Situationen zu meistern, sondern reale. Es ging mir genauso wie Ihnen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man das schaffen konnte, den Gulag. Aber als ich dann dort war, entdeckte ich, dass Gott da war. Gerade so, wie Jesus es seinen Jüngern versprochen hatte, als er sie auf die Verfolgungszeiten vorbereitete. Leiden bringt uns Christus näher. Die Beziehung zu Jesus Christus ist es, die gerade mitten in Leid Kraft und Trost spendet. Wenn alles andere hoffnungslos erscheint, leuchtet die Hoffnung und Hilfe, die wir bei Jesus finden, umso heller. Ein weiteres Beispiel für Leiden im Dienst für Christus ist uns der Pastor Wang Yi. Er ist Pastor einer Hauskirche in China und sitzt derzeit im Gefängnis. Warum? Weil er Jesus Christus verkündigt hat? Ja, sicher auch. Aber auch noch aus einem anderen Grund. In der Corona-Zeit kam die Meinung auf, dass man nur dann für Jesus Verfolgung erleiden dürfe, wenn es um die konkreten Inhalte des Evangeliums ging. Aber wenn der Staat in die Angelegenheiten der Gemeinde hineinregiert, dann sollte man sich doch dem Staat unterordnen. Allein die Androhung von Geldstrafen brachte viele Gemeinden auf Staatskurs. Wang Yi sitzt im Gefängnis, weil er sich weigert, dass die kommunistische Partei Vorschriften für seine Gemeinde erlässt. 9 Jahre sitzt er dort. Und er schreibt: Ich bin der festen Überzeugung, dass die Bibel keiner Regierungsabteilung die Befugnis gegeben hat, die Gemeinde zu leiten oder sich in den Glauben des Christen einzumischen. Deshalb verlangt die Bibel von mir, dass ich mich mit friedlichen Mitteln in sanftem Widerstand und aktiver Duldsamkeit, erfüllt von der Freude, allen administrativen und rechtlichen Maßnahmen widerstehe, die die Kirche unterdrücken und den Glauben der Christen beeinträchtigen. Ich glaube fest daran, dass dies ein geistlicher Akt des Ungehorsams ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass geistlicher Ungehorsam zur Endzeit dazugehört. Das Evangelium verlangt, dass der Ungehorsam des Glaubens gewaltlos sein muss. Das Geheimnis des Evangeliums liegt darin, aktiv zu leiden, sogar bereit zu sein, ungerechte Strafen zu ertragen, anstatt physischen Widerstand zu leisten. Friedlicher Ungehorsam ist das Ergebnis von Liebe und Vergeben. Und dann fügt er noch hinzu: Menschen können in Ketten gelegt werden, aber das Evangelium kann nicht gebunden werden. Die Diener können getötet werden, aber unser Herr ist bereits auferstanden. Auch dieses Zeugnis macht klar, Leiden ist ein wesentlicher Bestandteil der Jesus-Nachfolger. Sind Sie dazu bereit? Wer Jesus dienen möchte, wer in der Gemeinde mitarbeiten möchte, muss sich darauf einstellen. Und dann sagen Sie, und mir geht es ganz ähnlich: Dazu habe ich nicht die Kraft. Ich bin dafür nicht gemacht. Keiner von uns ist dazu gemacht, sich über Leiden zu freuen. Woher schöpft Paulus seine Kraft? Woher schöpft Paulus seine Freude? Warum zieht er sich nicht einfach auf eine ruhige griechische Insel zurück, studiert einige Manuskripte und schreibt ein wenig? Warum wirft er sich so in den Kampf hinein? Die Antwort finden wir in unserem Predigttext. Ich lese Kapitel 1, Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Und jetzt kommt die Antwort. 1, Vers 25. Deren Diener, also der Diener der Gemeinde, bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist. Die Antwort liegt in der zweiten Eigenschaft, in der zweiten Frage, die uns unser heutiger Predigttext stellt, nämlich zweitens: Bist du beauftragt vom Höchsten? Bist du beauftragt vom Höchsten? Paulus zeigt uns, dass er im Dienst eines Höheren, nein, im Dienst des Höchsten schlechthin steht. Ihm ist die Haushalterschaft von Gott gegeben. Gott selbst beauftragt ihn. Das lesen wir in Vers 25, wo er sagt: Ich bin ein Diener der Gemeinde geworden, gemäß der Haushalterschaft, also gemäß dem Auftrag. Schauen Sie genau hin. Wer ist der Handelnde in Vers 25? Es ist Gott. Gott ist derjenige, der Paulus beauftragt. Und hier erinnere ich noch einmal an Apostelgeschichte 26, wo er berichtet, wie Jesus ihm begegnet ist. Und Jesus ihn beauftragt, denn dazu, sagt Jesus, bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen, für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Paulus ist ein Diener der Gemeinde geworden, gemäß dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Paulus hat sich nicht selbst zum Apostel bestimmt. Er hat sich diese Aufgabe nicht selbst ausgesucht. Hätte er es getan, hätte er eine Zeit lang durchgehalten, solange wie er Popularität genießen würde, zu großen Konferenzen eingeladen worden wäre, vielleicht in noblen Unterkünften unterkam. Doch was hätte er wohl getan, wenn er das erste Mal 39 Peitschenhiebe erlitten hätte, das erste Mal die Schmerzen erlebt hätte? Er hätte nicht lange durchgehalten. Und die Realität von Paulus sah eben genau so aus. Er war konfrontiert mit Misserfolg, mit Verleumdung, mit Gefängnisaufenthalten, mit Steinigungen und Peitschenhieben. Er war vertraut mit Entmutigung und Hoffnungslosigkeit. Warum hat Paulus weitergemacht? Warum hat er nicht gesagt, dann macht es doch ohne mich. Niemand erkennt mein Potenzial. Keiner dankt mir meine Mühen. Paulus hat es deshalb nicht getan, weil er im Auftrag des Höchsten unterwegs war. Gott selbst hat ihm diese Aufgabe anvertraut. Gott selbst hat ihn zum Botschafter gemacht. Und ab diesem Moment konnte er sagen, ich schäme mich des Evangeliums nicht und geht hinaus. Verstehen Sie? Nur weil er von Gott selbst gesandt und beauftragt war, konnte er unter Druck, unter Verfolgung, unter Entmutigung standhalten und weiterkämpfen. Wie ist es mit uns? Wir sind keine Apostel. Jesus hat uns nicht zu Apostel beauftragt. Sind wir dann auch beauftragt vom Höchsten? In welchem Moment wurde Paulus beauftragt? In dem Moment seiner Bekehrung. Was passierte in dem Moment der Bekehrung? In dem Moment seiner Bekehrung passierte Folgendes. Aus jemandem, der in der Finsternis lebt, sagt Paulus, kommt jemand zum Licht. Aus jemand, der keine Beziehung zu Jesus Christus hat, entsteht eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus als Herrn und Erlöser. Und genau das passiert auch, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen. Dann bekommen wir eine Beziehung zu Jesus Christus. Und wer ist Jesus? Er ist unser Herr, ist er unser Erlöser. Aber was ist er auch? Das hat er einige Verse vorher schon entfaltet. In Kapitel 1, Vers 18, dort sagt er, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und wenn Sie eine Beziehung zu Jesus Christus haben, hat er sie automatisch hineingenommen in seinen Leib, hineingenommen in seine Gemeinde. Wenn Sie zu Jesus Christus eine Beziehung haben, wenn Sie sich bekehrt haben, wenn Sie sich abgekehrt haben von der Finsternis und sich hingewandt haben zum Licht, sind Sie bereits Teil einer Gemeinde. Und Paulus fordert Sie auf, durch die anderen Zusammenhänge in den Briefen, sich in einer lokalen Gemeinde einzubringen als lebendige Steine. Als unverzichtbares Glied einer lokalen Gemeinde. Und dort gibt es vielfältige Aufgaben wahrzunehmen. Um beim Bild des Körpers zu bleiben, da brauchen wir Hände und Füße, Leber, Niere und Herz. Alle Funktionen wollen wahrgenommen werden. Nur eine Funktion ist bereits vergeben und wird für immer vergeben bleiben. Und das ist der Kopf. Jesus sagt, ich bin das Haupt, ich bin der Kopf der Gemeinde. Und alle anderen Aufgaben werden dann entsprechend zugeteilt. Das heißt, die Beauftragung zur Mitarbeiterschaft in der Gemeinde ist nicht ein spezieller an einige wenige Auserwählte, sondern die Beauftragung zur Mitarbeiterschaft in der Gemeinde geschieht an jeden in dem Moment, wo er zum Glauben an Jesus Christus kommt. Bei dem Amt des Ältesten ist es tatsächlich so, dass es hier eine spezielle Berufung ist. Und mit dem Amt des Ältesten fällt häufig eben auch das Amt der regelmäßigen Verkündigung zusammen, auf das wir gleich noch eingehen werden. Wer als Gemeindehirte nicht von Gott berufen und von der Gemeinde bestätigt wird, der wird ebenfalls nicht lange durchhalten, weil der Gegenwind, weil die wenige Anerkennung, ja, das Amt sich einfach nicht lange dadurch ausfüllen lassen. Durchhalten wird auch dort nur derjenige, der sich von Gott berufen weiß. Daher, wenn Sie in der Gemeinde mitarbeiten, um Anerkennung zu bekommen, um vielleicht soziale Gemeinschaft zu haben, um Freunde zu finden oder auch Wohlfühl erleben, in dem Moment, wo Gegenwind aufkommt, wo Gott Sie durch Leid erproben möchte, werden Sie einknicken. Wenn Sie aber aus der lebendigen Beziehung zu Jesus Christus, dem Haupt der Gemeinde, handeln, wenn er, und das tut er, Sie beauftragt, in seiner Gemeinde mitzuarbeiten, dann werden Sie standhalten können, auch wenn Sie erschüttert werden von Anfeindungen, von Bedrängnissen, von Enttäuschungen und Entmutigung. Dann können Sie sogar mit Paulus zusammen sagen, ich freue mich in dem Leiden. Paulus bezeichnet sich als Diener der Gemeinde. So versteht er seinen Auftrag. Er war im Dienst der Gemeinde unterwegs. Womit beschließt er seine Auflistung seiner erlebten Bedrängnisse? Genau, mit der Sorge um die Gemeinden. Hier schlägt sein Herzblut. Das ist der Auftrag von Gott an ihm. Das ist seine Haushalterschaft. Sein Herz schlug für die Gemeinden. Worin zeigt sich das? Unter anderem darin, dass er so gut wie jeden Brief mit einem Gebet beginnt. Auch an die Kolosser schreibt er zuerst ein Gebet nieder und betet für die Gemeinde. Dieses Evangelium, von dem sein Herz erfüllt ist, bewegt ihn umfassend. Und er fasst das Evangelium dann in den Versen 27 zusammen mit den Worten Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Verse 26 und 27 wo es um die Inhalte der Botschaft geht, wo es um das Geheimnis des Evangeliums geht, werden wir uns in einer zweiten Predigt im September genauer anschauen. Heute legen wir den Schwerpunkt auf die Frage, wie ein Mitarbeiter, ein Botschafter von Paulus her charakterisiert wird. Nachdem Paulus nun gezeigt hat, dass er von Gott selbst beauftragt wurde, beschreibt er nun, wie sich dieser Auftrag konkret ausgestalten lässt, welche praktischen Konsequenzen und Handlungen sich daraus ergeben. Und damit springen wir von Vers 26 bzw. von Vers 25 zu Vers 28. Dort schreibt Paulus, ihn, also Jesus Christus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Und dies führt uns zur dritten Frage, die uns unser heutiger Predigttext stellt. Nämlich drittens, bist du bewegt von der Botschaft? Erstens, bist du bereit zu leiden? Zweitens, bist du beauftragt vom Höchsten? Und nun drittens, bist du bewegt von der Botschaft? Versetzen Sie sich noch einmal in die Situation von Paulus hinein. Er schreibt den Brief aus dem Gefängnis heraus. Sein erster Gefängnisaufenthalt hier in Rom, er hatte vorher schon einige andere erlebt, aber hier in Rom war für römische Verhältnisse verhältnismäßig komfortabel. Er war in einer Mietwohnung untergebracht, war aber, soweit wir wissen, kontinuierlich angekettet. Also stellen Sie sich also bitte nicht zu komfortabel vor. Er war dort über 2 Jahre, wie Apostelgeschichte 28 berichtet. Und hier entfaltet er eine rege Brieftätigkeit, wo er unterschiedliche Gemeinden unterweist und belehrt, unter anderem die Kolosser. Außerdem erlebt er dort das römische Leben hautnah. Er wird regelmäßig erlebt haben, wie die Aufmärsche an seiner Straße vorbeigezogen sind, wie die Römer von einem Siegeszug zurückkamen, die Straßen bebten, weil die Soldaten im Gleichschritt durch die Straßen marschierten und die neu gewonnenen Sklaven und die Beute von den letzten Kriegszügen hinter sich hinterherzogen. Und wer wurde dabei proklamiert? Also wer wurde öffentlich bekundet? Einmal der Sieger und natürlich der Kaiser. Immer wieder wurde der Name laut ausgerufen, 60 nach Christus, Nero. Nero schallte es durch die Straßen. Paulus hält mit unserem Vers dagegen. Er sagt, ihn, also Christus, verkündigen wir. Unser Einsatz, unser Kampf, ja unsere Verehrung gilt nur einer einzigen Person und das ist Jesus Christus. Er benutzt für verkündigen einen sehr markanten Ausdruck, katangelo, öffentlich bekannt geben, proklamieren. Das hat er wahrscheinlich genau aus dieser Situation herausgenommen, wo er erlebt hat, wie die Römer voller Freude oder auch voller Pflicht den Namen des Kaisers gerufen haben. Und Paulus hält dem entgegen, wir verehren keinen Menschen. Wir verehren Jesus Christus, ihn proklamieren wir, ihn verkündigen wir. Aber Paulus verkündigt ihn nicht alleine. Sehen Sie, er schreibt in Vers 24 und 25 im Ich, ich leide. Ich bin derjenige, der ein Diener der Gemeinde ist. Und in Vers 28 wechselt er vom Ich zum Wir. Ihn verkündigen wir. Er nimmt seine Mitarbeiter mit hinein, Timotheus, Epaphras, Tychikus. Und wie genau geschieht diese Verkündigung, die nun von zahlreichen Mitarbeitern von Jesus Christus in die römische Welt hineingetragen wird? Sie gestaltet sich ganz konkret mit folgenden 2 Begriffen. Vers 28, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren. 2 Begriffe, mit denen er das Verkündigen nochmal etwas genauer bezeichnet. Ermahnen und lehren. Ermahnen, nuteteo, meint hier die regelmäßige Unterweisung in Fragen des Glaubenslebens. Später im Kolosserbrief wird er das auch nochmal genauer entfalten. Zum Beispiel schreibt er dort, trachtet nach dem, was droben ist oder tötet eure Glieder auf der Erde, Unzucht, Unreinheit und so weiter. Und sicher wird er bei dem Begriff auch an die Zeit in Ephesus gedacht haben, wo er intensiv nuteteo betrieben hat. Dort lesen wir in Apostelgeschichte 20, Vers 31, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen, zu nuteteo. Ermahnen heißt also, dem anderen nachzugehen, sich mit Herzblut in ihn zu investieren, ihm aufzuzeigen, wie die Weisungen unseres Herrn Jesus Christus in deinem Leben sprechen. Es bedeutet, von Sünde zu überführen, zu stärken und zu trösten. Das Verkündigen von Jesus Christus geschieht neben dem Ermahnen außerdem noch im Lehren, Didasko. Und das meint hier die regelmäßige Unterweisung in den Lehrfragen. Und auch hier hat er in Ephesus ausgelebt, was er nun an die Kolosser weitergibt. In der Apostelgeschichte 20, Vers 27 sagt Paulus, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Seine Lehrtätigkeit war kein wahlloses Sammelsurium von trendigen Themen, die gerade modern und deshalb auch aktuell diskutiert wurden. Er hatte nicht seine Lieblingsthemen auf der Kanzel, über die er immer wieder gepredigt hat. Nein, er hat der Gemeinde systematisch das gesamte Wort Gottes entfaltet. Damit macht Paulus deutlich, Theologie ist wichtig. Es ist entscheidend zu wissen, was Gott über sich selbst sagt, was er über uns als Menschen sagt, was er über die Gemeinde sagt. Auch damals grassierte ja der Pluralismus wie heute. Was ist Wahrheit, fragte Pilatus, im Sinne von, wen interessiert schon, was die Wahrheit genau ist? Kann man das sowieso nicht genau erkennen. Und Paulus hält dem entgegen, wir verkündigen Jesus Christus, indem wir lehren. Lehren bedeutet, dass wir davon überzeugt sind, dass es absolute Wahrheit gibt. Und die wichtigste Wahrheit ist, in keinem anderen ist das Heil, als in dem Namen Jesus Christus. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren. Und nun fügt er noch etwas hinzu. In aller Weisheit. Paulus lehrt in aller Weisheit. Das heißt, er ist der Wahrheit umfassend verpflichtet und arbeitet gründlich, um diese Wahrheit weiterzugeben. Der kürzlich verstorbene treue Verkündiger John MacArthur sagt dazu, die heutige allgemeine Weisheit könnte sagen, dass solch eine Strategie, also die absolute Wahrheit weiterzugeben, nicht ausgefeilt genug ist, nicht ansprechend genug, nicht feinsinnig genug, um eine durch und durch heidnische Gesellschaft zu erreichen. Aber das Leben und das Vermächtnis von Paulus beweisen das Gegenteil. Das Evangelium war im ersten Jahrhundert genauso wenig populär wie heute. Die Mehrheit der Menschen lehnte die Botschaft ab, oft gewaltsam. In dem Moment, wo die gründliche Unterweisung, die Verkündigung und Lehre der Schrift verlassen wird, wird das Evangelium verwässert. Sollten wir nicht eigentlich etwas attraktiver rüberkommen, uns ein wenig anpassen, ein bisschen mehr besucherfreundlich agieren, nicht zu lange hier vorne auf der Kanzel predigen? Sollten wir als Christen nicht mehr das Leben feiern und die Verkündigung nicht ganz so ernst nehmen? John Piper beschreibt die Abwärtsspirale, die jeder Gemeinde droht, die sich von dem Fokus auf die Verkündigung von Gottes Wort als wichtigstes Element der Mission abwendet. Er sagt, in einer Gemeinde, wo der Prediger den Worten der Schrift nicht mehr seine entschiedene Aufmerksamkeit schenkt, spielt sich ein echtes Trauerspiel ab. Er hindert das Wort Gottes daran, seine Macht auszuüben und die Gemeinde verliert im Laufe der Zeit das Interesse an der Schrift. Wenn das geschieht, verlagert sich die Ausrichtung in allen Bereichen des Gemeindelebens auf andere Dinge. Die Gemeinde hört auf, sich von der Bibel leiten zu lassen. Wenn das Gemeindeleben nicht mehr von der Bibel durchdrungen wird, wird die Gemeinde immer anfälliger für jeden Wind der falschen Lehre und fast unmerklich auch für die Beeinflussung durch die ungläubige Gesellschaft. Die Erwartungen der Gemeindemitglieder werden weltlich und sie drängen die Gemeindeleitung immer mehr Zugeständnisse zu machen, die ungeistlichen Menschen gefallen. Der Prediger mag sich dann fragen, was das Problem ist, aber er muss nicht weit schauen. Er hat das Wort Gottes nicht hoch genug geachtet. In aller Weisheit sollen wir das Wort Gottes verkündigen, lehren und ermahnen. Das macht Paulus selber vor, indem er gründlich arbeitet und sich kompromisslos seinem Herrn Jesus Christus verpflichtet weiß. Und infolgedessen gab und gibt es zahlreiche Beispiele für treue Verkündiger, aber leider auch zahlreiche Beispiele für Verkündiger, die im Laufe der Zeit müde geworden sind und das Evangelium verwässert haben. Als John MacArthur vor einigen Jahren in Schottland predigte, kam nach dem Gottesdienst ein Mann auf ihn zu. Heißt Ihr Vater Jack MacArthur? Fragte der Mann. MacArthur bestätigte. Ihr Vater kam vor über 30 Jahren mit zwei weiteren Männern nach Irland, um in Belfast und anderen Teilen des Landes Erweckungsveranstaltungen abzuhalten. Ich kam, erzählt der Mann, um Ihren Vater reden zu hören. Bei dieser Veranstaltung nahm ich Jesus Christus an und widmete mein Leben dem geistlichen Dienst. Ich bin heute Pastor, weil der Herr Ihren Vater damals benutzt hat, um mir zu predigen. Würden Sie ihm das sagen, wenn Sie ihn sehen? MacArthur sagte, ja, mache ich. Und dann stellte der Mann eine weitere Frage. Wo steht Ihr Vater heute? John MacArthur antwortete mit Freude, er ist weiterhin ein treuer Verkündiger und Pastor. Und was war mit den anderen beiden Männern, fragte er, die mit ihrem Vater zusammen predigten. John MacArthur antwortete, leider muss ich Ihnen sagen, dass der eine sich vom Glauben losgesagt und der andere als Alkoholiker gestorben ist. Treue Verkündigung ist kein Selbstläufer. Es braucht tägliche Hingabe an ihn, an unseren Herrn Jesus Christus. Neben Jack und John MacArthur ist Charles Simeon ein weiteres Beispiel für treue Verkündigung. Ende des 18. Jahrhunderts besuchte er mit 19 Jahren das King's College an der Elite-Uni Cambridge. Nach 4 Monaten als Student führte Gott ihn aus der Finsternis zum Licht. Er wurde auf die Geschehnisse von Jesus Christus am Kreuz gestoßen. Er schreibt, als er dann festgestellt hat, was an Ostern wirklich geschah oder am Karfreitag, kann ich all meine Schuld auf einen anderen übertragen? Hat Gott ein Opfer für mich bereitgestellt, auf dessen Kopf ich meine Sünden legen kann? Wenn dem so ist, werde ich, so Gott will, sie nicht einen Augenblick länger in meiner Seele tragen, also die Sünden. Und was er dann tat, war, dass er sein Leben an Jesus Christus übergab. Und er wurde ein treuer Verkündiger des Evangeliums und diente ein gutes halbes Jahrhundert lang treu in der Trinity Church in Cambridge. Auch wir dürfen in unserer Gemeinde dankbar auf eine bibeltreue und langjährige Verkündigung zurückblicken. Unser Pastor verkündigt seit knapp 20 Jahren ihn, Jesus Christus, in der BEG Hannover, fortlaufend, auslegend und treu. Circa 40 bis 50 Predigten pro Jahr, knapp 1000 Predigten hat er in der BEG Hannover gehalten. Und Sie als Gemeindemitglieder sind aktiv in diese Verkündigung mit involviert. Liebe Gemeinde, beten Sie regelmäßig für Ihre Verkündiger, die hier vorne an der Kanzel stehen. Denn an der Treue zur Schrift, an der Treue zu unserem Herrn Jesus Christus entscheidet sich der Kurs der Gemeinde. Ermutigen Sie Ihren Pastor, stärken Sie ihm den Rücken. So kann Vers 28 auch weiterhin umfassend gelebt werden. Paulus sagt, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Er legt hier noch eine weitere Betonung. Sie haben es festgestellt, er schreibt 3-mal jeden Menschen. Die Zielgruppe ist hier in dem Zusammenhang eindeutig die Gemeinde. Er meint hier an dieser Stelle nicht den Missionsauftrag, sondern meint, dass jeder Mensch in der Gemeinde mit der Verkündigung erreicht werden soll. Wenn Sie bis hierher diesen Punkt verfolgt haben, fragen Sie sich vielleicht, warum ich ihn mit der Frage "Bist du bewegt?" von der Botschaft zusammengefasst habe und nicht "Lehrst und ermahnst du?" Und dann hätten Sie an zweiter Stelle sagen können, ich stehe ja nicht auf der Kanzel, mich betrifft es nicht. Doch schauen Sie, was in Vers 28 steht. Dort heißt es, dass wir ihn verkündigen sollen, indem wir jeden Menschen in der Gemeinde erreichen sollen. Die Betonung liegt also darauf, dass jeder Mensch in der Gemeinde vom Kleinsten bis zum Größten, von den Kindern, Jugendlichen, über die Singles, Familien und Senioren hinweg, vom Handwerker zum Studenten und Lehrer, vom Kranken bis zum Gesunden, vom demjenigen, der wohlhabend ist, bis zu dem Armen, dass jeder Mensch in der Gemeinde mit dem Evangelium erreicht werden soll. Und hier ist jeder von Ihnen gefragt. Vielleicht arbeiten Sie im Kindergottesdienst mit, im biblischen Unterricht, im Teenkreis, im jungen Erwachsenenkreis oder Seniorenkreis. Dort verkündigen Sie ihn. Vielleicht haben Sie Kinder. Dann ist es Ihre Aufgabe, Ihre Kinder zu unterweisen und sie auf Jesus Christus hinzuweisen. Vielleicht bist du Schüler oder Student. Dann ist es deine Aufgabe, ihn bekannt zu machen. Paulus sagt also, dass Jesus verkündigt werden soll, indem wir lehren und ermahnen. Er sagt, dass wir dies in aller Weisheit tun sollen. Und er sagt, dass es jeden in der Gemeinde, an jeden in der Gemeinde gerichtet ist. Und dann formuliert er noch das Ziel der Verkündigung. Warum sollen wir verkündigen? Ihn verkündigen wir, schreibt er, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Es ist das Ziel, dass jeder Mensch vollkommen in Christus Jesus dargestellt wird. Was heißt das? Paulus möchte nicht bloß, dass wir Hauptsache loslaufen. Hauptsache, wir bekommen zum Licht. Was dann geschieht, ist egal. Sehen Sie, wenn Sie ein neugeborenes Baby auf den Armen halten, dann freuen Sie sich. Sie staunen über dieses Wunder, was dort in ihren Armen liegt. Ein neuer Mensch, der nun ihnen geschenkt ist von Gott. Aber wenn dieses Kind nicht trinkt oder nicht anfängt zu krabbeln, zu laufen, zu sprechen, dann verfliegt diese Freude ganz schön schnell und Sorge macht sich breit. Genauso ist es als Christ. Hauptsache wiedergeboren? Paulus sagt nein. Das Ziel ist es, dass wir vollkommen in Christus Jesus dargestellt werden, dass wir im Glauben wachsen. Und damit dieses Ziel der ständigen Unterweisung, der Proklamation durch Ermahnen und Lehren erreicht wird, setzt sich Paulus mit seinem ganzen Leben voll ein. Und das führt uns zum vierten und letzten Punkt dieser Predigt. Die vierte Frage lautet: Bist du bemüht um deine Geschwister? Die Stellenanzeige lautet jetzt also wie folgt: Erstens, bist du bereit zu leiden? Zweitens, bist du beauftragt vom Höchsten? Drittens, bist du bewegt von der Botschaft? Und nun viertens, bist du bemüht um deine Geschwister? Und damit sind wir bei Vers 29 und Kapitel 2, Vers 1. Dafür, schreibt Paulus, Kapitel 1, Vers 29, dafür, also für die Verkündigung des Evangeliums, arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht im Fleisch gesehen haben. Paulus benutzt für den Begriff Arbeiten hier einen Ausdruck, der deutlich macht, dass es sich um anstrengende Arbeit handelt, aus der dann ein tiefes Erschöpftsein resultiert. Und er benutzt diesen Begriff immer wieder in anderen Zusammenhängen, um deutlich zu machen, wie sehr er sich für die Botschaft des Evangeliums einsetzt. In 1. Korinther 15, Vers 10 sagt er sogar: Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Das Wort Ringen kommt aus dem Bereich des Kampfsports und erinnert an einen Athleten, der bis zur völligen Erschöpfung trainiert, um jeden Bewegungsablauf zu optimieren, damit er seinen Gegner niederringt. Wie arbeitet, wie ringt Paulus? Paulus setzt sein ganzes Leben für die Botschaft des Evangeliums und für die Gemeinden ein. Er predigt, ermahnt, unterrichtet, weist zurecht, verteidigt, schreibt Briefe. Er reist zu Fuß mehrere tausend Kilometer, arbeitet dabei für seinen eigenen Lebensunterhalt als Zeltmacher, Tag und Nacht. Und selbst im Gefängnis ruht er nicht, lässt sich Manuskripte bringen, um weiter studieren zu können, schreibt Briefe, empfängt die unterschiedlichsten Leute in seiner Gefängniswohnung in Rom und arbeitet und ringt um die Einzelnen. Wenn Sie das hören, wird Ihnen vielleicht schwindelig. Wie konnte Paulus so viel arbeiten, ohne müde zu werden? Und wir tun dann häufig so, als ob Paulus eben eine andere Art von Mensch war als wir. Ja, das war eben Paulus, der konnte das. Wir sind eben die normalen Menschen. Aber tun Sie Paulus nicht zu schnell als Übermenschen ab. In 2. Korinther 5, Vers 4 sagt er: In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in vielem standhaften Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten. Und was schreibt er dann? In Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede. Paulus sagt, er hat Ängste erlebt. Es ist nicht so, dass er stoisch durch die Leiden hindurch marschiert und sagt: Ob ihr mich nur noch mal 39 Mal schlagt oder nicht, das ist mir egal. Sondern Paulus leidet Ängste. Er leidet darunter, dass ihm böse Nachrede geübt wird. Er leidet darunter, dass er unruhig ist und sich fragt, wie wird die Zukunft sein? Würde es Paulus um sich und seine Anerkennung gehen, wäre er nach heutiger Einschätzung längst Burnout gefährdet. Doch was schützt ihn? Was motiviert ihn? Was treibt ihn an? Es ist der Auftrag von Jesus. Es ist das Wissen darum, dass er als Nachfolger Jesu Verfolgung erleiden muss. Und es ist das Wissen darum, wofür er es tut, damit eine Gemeinde wie die in Kolosse im Glauben zunimmt und völlig zugerüstet wird. Deswegen sagt er auch an der Stelle, die ich vorhin nur halb zitiert habe, in 1. Korinther 15, Vers 10: Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und dann fügt er hinzu: Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Die Kraft für den Einsatz entspringt nicht aus Paulus selbst, sondern aus der Kraft Gottes. Das schreibt er auch hier in unserem Predigttext. Dafür arbeite und ringe ich, auch Vers 29, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Wie ist es bei uns? Was passiert, wenn wir mit Herausforderungen oder Enttäuschung konfrontiert werden? Verlieren wir da nicht häufig schnell den Mut und wollen das Handtuch werfen? Warum? Weil wir vielleicht geglaubt haben, es aus eigener Kraft tun zu können und in dem Moment merken, dass die Kraft nicht reicht. Wenn Sie gerade kraftlos sind, keine Ausdauer mehr haben, kein Durchhaltevermögen, dann möchte Gott Ihnen durch diese Stelle sagen: Es ist meine Kraft, die Sie aufrichtet. Es ist meine Kraft, die in dir wirken soll, mit Macht. Paulus ist angebunden an diese Kraftquelle. Aus dieser Kraftquelle heraus arbeitet und ringt er für sie, für die Gemeinden. Und interessant, er lässt es die Kolosser wissen, dass er für sie arbeitet und ringt. In Kolosser 2, Vers 1 schreibt er: Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht im Fleisch gesehen haben. Er schreibt an eine Gemeinde, die er nie zuvor gesehen hat. Er kennt sie nicht persönlich. Sein Einsatz gilt der Klarheit des Evangeliums. Hierzu gehört das eindeutige Bekenntnis zu Christus und das Verwerfen der Lehre, die das Evangelium angreift. Er kämpft für die Klarheit des Evangeliums. Und in diesem Zusammenhang kann er auch für eine Gemeinde sich einsetzen und kämpfen, die er selbst persönlich gar nicht kennt. Deshalb kommt sein Kampf einer Gemeinde zugute, die er nie getroffen hat. Und auch die in Laodicea, 30 Kilometer entfernt von Kolosse, wohnen. Er kämpft, warum? Um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Er skizziert das Ziel seines Arbeitens, seines Ringens, mit folgenden Worten, Kapitel 2, Vers 2, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Was passiert, wenn jemand sich um seine Geschwister müht, wenn er sich einsetzt für sie, um sie ringt, um sie kämpft? Dann passiert etwas, dass eine Gemeinde zusammengeschlossen wird, dass Herzen ermutigt werden, und dass die Liebe zunimmt. Was kennzeichnet Menschen, die im Glauben wachsen? Was zeichnet diejenigen aus, die durch treue Mitarbeiter, wie zum Beispiel Paulus, Epaphras und Timotheus, unterwiesen werden? Zuerst einmal, damit ihre Herzen ermutigt werden. Dort kommt es zu ermutigten und getrösteten Herzen. Die klare Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus, die Ausrichtung auf ihn, die Verbundenheit im Gebet mit ihm, die Kraft aus seiner Quelle, alles das ermutigt und stärkt. Und dann kommt es dazu, dass sie in Liebe zusammengeschlossen werden. Treue Mitarbeiter in der Gemeinde bewirken, dass die Gemeinde zusammengeschlossen wird in Liebe. Sie sind stark miteinander verbunden. Und zwar nicht zuerst mit der Emotion der Liebe, die ist eher wackelig, sondern vielmehr mit einer tiefen Zuneigung zueinander. Liebe im Sinne von, da passt kein Blatt Papier zwischen uns. Später wird Paulus diese Liebe noch etwas genauer beschreiben und zeigen, dass sie nicht an Sympathie gebunden ist, nicht daran, ob ich jemanden nett finde oder nicht, sondern vielmehr sich in Taten äußert, darin, den anderen höher zu achten als sich selbst und darin, dass man sich für den anderen aufopfert. Und das Vorbild treuer Mitarbeiter hat noch eine weitere Auswirkung, nämlich, dass eine völlige Gewissheit entsteht. Die Gemeinde wird mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert, schreibt Paulus. Wenn Mitarbeiter sich treu und hingegeben in der Gemeinde gebrauchen lassen, führt es schließlich dazu, dass die Gemeinde eine völlige Gewissheit erlangt. Eine Gewissheit darüber, wer Jesus Christus ist, was er getan hat und was Jesu Aufgabe an uns ist. Diese Gewissheit gründet wiederum nicht auf Emotionen, Erfahrungen, freundschaftlichen Beziehungen, sondern auf dem Verständnis und der Botschaft von Jesus Christus. Und wie gesagt, was diese Botschaft inhaltlich genau auszeichnet, was es mit diesem Geheimnis Gottes auf sich hat, das in Kapitel 1, Vers 26 bis 27 und in Kolosser 2, Vers 2 bis 3 angesprochen wird, das schauen wir uns bei der nächsten Predigt im September genauer an. Heute haben wir den Predigttext gründlich daraufhin abgeklopft, was er über einen Mitarbeiter in der Gemeinde sagt. Wie soll der Botschafter beschaffen sein? Der Titel der Predigt lautet daher: Gott sucht Diener, Stellenanzeige für Gemeindemitarbeiter. Wollen Sie solch ein Mitarbeiter sein? Dann möchte ich Sie nochmal fragen: Bist du bereit zu leiden? Bist du bereit, für das klare, unverfälschte Evangelium Bedrängnisse zu ertragen, üble Nachrede, innere Unruhe und Traurigkeit? Zweitens, bist du beauftragt vom Höchsten? Hast du genau wie Paulus erlebt, dass Jesus in dein Leben getreten ist, dass du aus der Finsternis zum Licht gekommen bist, ein Nachfolger von ihm geworden bist? Dann hat Jesus dich berufen, und zwar in seiner Gemeinde mitzuarbeiten, in dem er das Haupt ist. Ihm zu dienen, das ist nun unsere Aufgabe, ihm die Treue zu halten. Du bist von ihm beauftragt und das lässt dich durchhalten, auch bei Schwierigkeiten und Herausforderungen. Drittens, bist du bewegt von der Botschaft? Ist es dein Herzensanliegen, dass jeder in der Gemeinde von Jesus erfährt? Durch die Verkündigung von der Kanzel bis hin zum Vier-Augen-Gespräch am Rande. Setzt du dich für die Verkündiger deiner Gemeinde ein? Betest für sie, unterstützt sie? Machst es ihnen leicht, regelmäßig die Klarheit des Evangeliums zu verteidigen, zu lehren und zu ermahnen? Und nun viertens, bist du bemüht um deine Geschwister? Und hier nicht bemüht im Sinne von, der war stets bemüht, sondern im Sinne von, sich ganz für den anderen einsetzen, um ihn zu ringen, zu arbeiten, zu kämpfen. Das Leben in der Gemeinde gleicht nicht einem Kinobesuch, der sich in seinen gemütlichen, wo sich jemand seinen gemütlichen Sessel setzt, sich berieseln lässt und dann einfach weiterzieht. Jesus kennt keine Konsumenten in der Gemeinde. Vielmehr fordert er dich auf, dich für andere aufzuopfern. Das kann bedeuten, dass du deinen Schlaf aufopferst, deine Kraft, deine Zeit, dein Geld, deine Energie. Zum Ende müssen wir noch eine letzte Frage klären. Gott sucht Diener, aber lohnt sich der Dienst für Gott überhaupt? Vielleicht bist du gerade entmutigt, erschöpft und ausgelaugt. Die Wunden klaffen noch von der letzten großen Enttäuschung, die Menschen dir zugefügt haben. Der menschliche Weg lautet dann meistens Rückzug. Bloß nicht zu viel Einsatz zeigen, erst einmal sich um sich selbst kümmern. Lohnt sich der Dienst für Gott in der Gemeinde? Ja, definitiv. Wir dienen einem unglaublichen Gott. In Hebräer 6, Vers 10 heißt es, dass Gott nicht ungerecht ist, unser Werk zu vergessen und die Liebe, die wir für seinen Namen bewiesen haben, da wir den Heiligen gedient haben und ihnen auch immer noch dienen. In den Psalmen heißt es, dass keine der Tränen, die wir in seinem Dienst vergießen, je umsonst sein wird. Er bewahrt sie alle in einem Gefäß auf. Ich schließe mit dem Vorbild von Charles Simeon, den ich bereits einmal erwähnt habe. Als Charles Simeon 1782 Pastor der Trinity Church in Cambridge wird, stößt er auf große Ablehnung. Die Gemeindemitglieder verhindern, dass er den Nachmittagsgottesdienst selber leitet. Und am Vormittaggottesdienst haben sie sich was ganz Besonderes überlegt. Die Kirchen waren nicht so schön bestuhlt wie unsere Gemeinderäume hier, sondern sie hatten Kirchenbänke und es gab jeweils eine Tür zu jeder einzelnen Kirchenbank. Und die Schlüssel waren jeweils im Besitz derjenigen, die diese Bank gehörten. Eine sehr eigentümliche Art und Weise, die Bestuhlung zu strukturieren. Was tun die Gemeindemitglieder? Sie verschließen die Gemeindebänke, setzen sich selbst nicht hinein und verhindern, dass auch andere sich hineinsetzen. Wie reagiert Charles Simeon? Auf eigene Faust, mit eigenem Geld, kauft er Stühle und bestuhlt die ganzen Flure, die noch frei sind. Was tun die Gemeindemitglieder? Sie nehmen die Stühle und werfen sie einfach raus. Er selbst sagt rückblickend über diese Zeit, es war natürlich sehr schmerzhaft, die Gemeinde bis auf die Gänge nahezu verwahrlost zu sehen. Sie können sich das lebhaft vorstellen. Aber meine Gedanken gingen in folgende Richtung und er hat sich eine sehr clevere Überlegung gemacht. Würde Gott der tatsächlich anwesenden Gemeinde einen doppelten Segen zueignen, ergebe sich daraus insgesamt gesehen so viel Gutes, wie in dem Fall, dass die Gemeinde voll wäre und sich der Segen nur auf die Hälfte der Besucher erstreckte. Das tröstete mich viele Male, wohingegen ich ohne solche Gedanken unter meiner Last begraben worden wäre. Dieser Boykott der Gemeindemitglieder ging 10 Jahre lang. 10 Jahre lang, bevor sie damit aufgehört haben und ihn endlich als Pastor angenommen haben. Viele andere hätten schon längst das Handtuch geworfen, aber er war beauftragt von Gott und wusste sich in diese Situation hineingestellt. An der Cambridge-Universität, wo er mehrfach sogar Dekan war, erlebte er immer wieder Verleumdungen. Die Studenten verbreiteten, das ist ein schlechter Mann. Er hat zwar ein Bekenntnis, das sehr fromm klingt, aber sein Leben widerspricht seinem Bekenntnis. Sie verspotteten ihn aufgrund seiner bibelbezogenen Predigten. Eine Zeit lang wurde er selbst von seinen Kollegen gemieden. Und er sagte, es war überraschend, wenn ein Kollege auch nur mehr als einige Minuten am Stück mit ihm gesprochen hat, weil es als unschicklich galt, sich mit Simeon zu unterhalten. Am Ende diente er aber doch 53 Jahre lang treu in dieser Gemeinde. Wäre der große Widerstand nicht ein eindeutiger Hinweis gewesen, dass er woanders eingesetzt werden sollte? Am Ende seines Dienstes, 1831, im Alter von 71 Jahren, erklärt er, wie er den Widerstand überwand und in seinen vielen Dienstjahren all den großen Vorurteilen gegen ihn standhalten konnte. Er sagt, mein lieber Bruder, ein bisschen Leiden um Christi willen darf uns nichts ausmachen. Weil mein Kopf und meine Schulter eine Hecke unversehrt überwunden haben, kann ich die Stiche in meinen Beinen ertragen. Wir wollen uns daran erfreuen, dass unser heiliges Haupt, also er meint damit Jesus, all seine Leiden überwand und über den Tod triumphierte. Mögen wir ihm geduldig folgen. Bald schon werden wir an seinem Sieg teilhaben. Charles Simeon war bereit zu leiden, weil er einen klaren Auftrag von Gott hatte. 53 Jahre lang verkündigte er treu das Evangelium, weil er vereinnahmt war von Jesus Christus. Er setzte sich für seine Gemeindemitglieder ein, er kämpfte und rang um sie. Paulus sagt, jetzt freue ich mich in meinem Leiden, die ich um euretwillen erleide und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Vers 28, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Amen.